Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany, in dem wir auch heute wieder aktuelle Fragen des Rechts, Rechtsstaats, unserer Verfassung uns näher anschauen und heute zur Freude vieler mal wieder ganz besonders auf die Informationsfreiheit schauen. Das wird sehr interessant. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite hier in Berlin ein Digitalisierungsinstitut und mir gegenüber am anderen Ende der Strippe ist Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico.
Hallo Stefan. Ja, das ist die Gründonnerstagsausgabe, nicht? Wir stehen jetzt dann kurz vor Ostern. Während dieses läuft, bist du schon irgendwo in Ferien, während ich jetzt nach meinem eigenen Urlaub das Heimische hüten darf.
Ja gut, das ist billig und recht. Müssen wir auf irgendwas Rücksicht nehmen? Österlich dürfen wir heute nur die Wahrheit sagen oder sonst irgendwelche Einschränkungen, die ich beachten muss?
Nein, wir sind genauso lieb mit allem, was wir besprechen, wie wir das immer sind. Ja, und gibt ja auch lauter Anlass, lieb zu sein. Heute ist in Wahrheit noch gar nicht Gründonnerstag, wo wir dies aufnehmen, sondern Freitagabend. Der Bundesrat hatte heute ein großes, volles Programm, das wir selber jetzt im Augenblick noch nicht ganz überblicken. In verschiedenen vergangenen Folgen war von Cannabis die Rede und ich habe es ja zum Schluss gar nicht mehr geglaubt, aber jetzt gibt es doch tatsächlich ein Cannabisgesetz, das also jedenfalls den Besitz von bis zu 50 Gramm und auch den Anbau weitgehend straffrei stellt und die Möglichkeit schafft, dass sich überall im Land Social Clubs gründen, die also ohne, dass sie damit irgendwie Geld verdienen dürfen, dann also dort Anbaugemeinschaften gründen und das Dope dann dort unter die Leute bringen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bleibe an dem Punkt auch etwas skeptisch. Dann haben wir heute, dann gab es diesen komischen Vorstoß, also komisch, weil von vornherein klar war, dass er keine politischen Mehrheiten kriegen würde. Den Paragraphen 38 BDSG, Verpflichtung zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten, einmal so jetzt kurz in der laufenden BDSG-Novelle zu streichen. Der Vorstoß kam aus den CDU-geführten Bundesländern und ist heute im Bundesrat gescheitert.
Absolut, Nico. Das Spannende an dem Vorstoß ist, glaube ich, nicht sozusagen der Inhalt, dass gerade die CDU mit dem Thema betriebliche Datenschutzbeauftragte nicht so viel am Hut hat, das wussten wir vorher schon. Ich fand es spannend, dass zum Beispiel der DIHK diesen Vorstoß unterstützt hat, also auch aus den Ländern, von den Industrie- und Handelskammern, das unterstützt wurde, obwohl es eigentlich ganz gute Gespräche zwischen den Landesdatenschutzaufsichtsbehörden und den IHKs gibt. Und es ja wie immer ist, die betrieblichen Datenschutzbeauftragten abzuschaffen in einer Situation, wo die Rechtslage, nämlich die Datenschutzgrundverordnung, gleich bleibt und die Anforderungen und die Pflichten der Verantwortlichen, auch der KMUs, auch der Vereine, sich nicht ändern. Den einzigen aus dem Boot rauszuwerfen, der sich noch mit Datenschutz auskennt, ist nicht so arg klug. Aber ich glaube, die Sache ist relevant, weil die CDU schon zeigt, was passieren könnte, wenn sie auf Bundesebene ans Ruder kommt. Ich glaube, dass die Abschaffung der betrieblichen Datenschutzbeauftragten wird ein Thema sein einer CDU-geführten Bundesregierung, genauso wie das Thema der Zentralisierung der Aufsicht beim Bundesbeauftragten, dass man das den Landesbeauftragten wegnimmt. Ich glaube, da sind zwei Themen gesetzt und die sind jetzt untergegangen, aber sie stehen im Raum und sie warten sozusagen im Wandschrank drauf, wieder hervorgeholt zu werden.
Also für die Zentralisierung habe ich ja zeitweise immer eine gewisse Sympathie gehabt. Die kommt ja jetzt auch mit Sicherheit nicht, sondern es kommt, aber das haben wir ja schon in vergangenen Podcasts drüber gesprochen, da kommt jetzt nur alles andere als weltbewegende Regelung, dass jetzt in BDSG steht, dass es auch eine Datenschutzkonferenz gibt und sie eine Geschäftsstelle hat. Das wird nichts ändern. Und also ganz ehrlich gesagt, da für eine Zentralisierung ja alle Bundesländer zustimmen müssten, also ohne geht's das wohl nicht. Oder jedenfalls ist der Bundesrat da am Zug. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das in den nächsten, also es wird ja schon seit Ewigkeiten diskutiert. Und ob man es gut findet oder nicht, es ist, glaube ich, nicht vorstellbar, dass die ernsthaft eine Chance hätten, das durchzubekommen, außer sie schaffen es, also in allen 16 Bundesländern dann mal eines Tages allein zu regieren. Und das ist ja nun auch
Müssen Sie nicht, Nico. Also das müssten Sie, wenn es darum ginge, überhaupt die Institution des Datenschutzbeauftragten abzuschaffen. Dann ging es nämlich auch um die behördlichen und das ist Ländersache. Aber für die Abschaffung der betrieblichen Datenschutzbeauftragten als sozusagen wirtschaftliche Thematik, das kann ich mit dem Bundesgesetz mit...
Natürlich, ja, klar, das ist klar.
Ja, im Bundesrat hinkriegen. Und ich bin sicher so, das Thema ist ja nicht totzukriegen. Mhm. Ja, es gibt aus meiner Sicht da eine Menge Argumente, auch ein paar gute Argumente dafür, es beim jetzigen System zu lassen. Aber es ist nicht mehr platt zu kriegen, das Thema. Es kommt immer wieder. Also ich bin relativ sicher, dass wir das nicht zum letzten Mal auch hier angesprochen haben. Mhm. Was sich durchgesetzt hat, das ist die BDSG-Novelle, die wir auch schon in diesem Rahmen mehrfach angesprochen haben. Und ganz spannender Aspekt, ein Punkt, der ja auch auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zurückgeht, die wir hier auch brandaktuell besprochen haben, wo es ums Thema Kreditscoring geht. Da hat sich eine Nebenthematik aufgemacht, die sozusagen den Binnenmarkt betrifft. So wie die Novellierung des Kreditscorings im BDSG jetzt gelaufen ist, könnte es sein, dass das einen Anbieter, nämlich die Schufa, in besonderer Weise bevorteilt. Es soll nämlich verboten werden, nicht nur die Nutzung von Social-Media-Daten für Scoring, ob das jemand macht, haben wir nie rausbekommen. Es soll nicht nur verboten werden, in Bezug auf Minderjährige solche Scoring-Verfahren zu betreiben, sondern auch soll verboten werden, die Nutzung von Anschriftendaten, also von postalischen Daten, letztlich von der Geolokalisation der Betroffenen. Das soll nicht mehr in den Score einfließen dürfen. Und die Schufa hat das schon lange nicht mehr gemacht. Ist ja auch zweifelhaft zu sagen, du wohnst in einem guten Viertel oder du wohnst in einem schlechten Viertel und kriegst deswegen mal ein paar Pünktchen abgezogen oder obendrauf gelegt. Das ist jetzt aber offensichtlich nach wie vor ein relevanter Aspekt, ein eingesetztes Kriterium von den Konkurrenten der Schufa. Und die werden an dem Punkt zu knabbern haben. Das könnte schwierig werden für die.
Erwähnen wir noch, dass das Online-Zugangsgesetz im Bundesrat gescheitert ist erstmal, die Novelle. Da sollte nach letztem Stand, das hatte sich jetzt nochmal im Regierungsentwurf gegenüber dem Referentenentwurf geändert, es gab ja im bisherigen OZG gab es eine Digitalisierungspflicht bis Ende 2023. Die nicht ganz eingehalten worden ist, wie wir wissen. In der letzten Fassung, die jetzt dann an Änderung war, sollte so eine Art Soft-Verpflichtung dann auch herein, die ein bisschen anders konstruiert war, bis, ich habe es nicht im Kopf, 2027, 2028. Das ist auf Widerstand der Bundesländer gestoßen. Argument sind da vor allen Dingen Kostenargumente. Und geht wohl in den Vermittlungsausschuss, ist zustimmungspflichtig und die Innenministerin hat heute schon Bundesinnenministerin hat heute schon angekündigt, dass es den Vermittlungsausschuss geben wird. Also das bleibt noch offen. Und dann haben wir, und also nochmal vielleicht kurz zur Erläuterung, weil ich das jetzt so schnell gesagt habe, da geht es um die Digitalisierung der Verwaltung und auch einen möglichen, so vorgesehen jetzt tatsächlich in dem letzten Referentenentwurf, Rechtsanspruch des Bürgers auf digitale Dienstleistungen, also dass man einen Anspruch darauf hat, Anträge dann auch nicht mehr auf Papier oder gar vor Ort im Amt zu stellen, sondern auch digital. Bleibt abzuwarten, was da am Ende bei herauskommt. Und dann haben wir jetzt einen guten Monat, nachdem der Digital Services Act in Kraft getreten ist, haben wir auch tatsächlich jetzt Behörden, die den Digital Services Act durchsetzen werden. Das digitale Dienstegesetz zur Umsetzung des Digital Services Acts ist heute auch im Bundesrat durchgegangen. Aber mindestens genauso spannend, lieber Stefan, du hast irgendwo eine Unterschrift geleistet unter einem offenen Brief.
So ist es. Es gab nochmal eine Initiative von zivilgesellschaftlichen Gruppen, die im Datenschutzbereich intensiv unterwegs sind, die Causa Kälber nochmal anzusprechen gegenüber der Bundesregierung und den Bundestagsfraktionen, die die Ampel tragen, mit dem Grundtenor nach wie vor, dass es nicht gut ist, auf welche Art und Weise Uli Kälber dort ja vor die Tür gesetzt wird, dass es aber genauso wichtig ist, die Stelle nicht unbesetzt zu lassen, rasch nachzubesetzen, damit tatsächlich eine unabhängige Wahrnehmung dieses Amtes möglich ist, dass die Hängepartie in dem Sinne beendet werden soll. Und genauso wichtig, hatten wir ja auch schon angesprochen, dass es ein transparentes Auswahlverfahren geben soll. was ja Uli Kelber konkret auch die Chance gegeben hätte, eine zweite Amtszeit zu bekommen. Nämlich, ich glaube, in einem offenen Verfahren hätte er sehr gut darstellen können, welche Verdienste er erworben hat, wie er agiert hat und dass er eine gute Wahl war. Was wir jetzt wieder sehen, ist, dass unklar ist, warum innerhalb der Ampel so entschieden wurde, dass er nicht weiter tätig sein kann und wie dann der nächste oder die nächste Beauftragte aus dem Zylinder gezaubert wird. Das ist intransparent, was da gerade läuft. Und das ist nicht nur ein Geschmäckle, sondern das ist rechtswidrig. In der Datenschutzgrundverordnung steht eindeutig drin, dass der Bundesbeauftragte, wie alle anderen Landesbeauftragten auch als Aufsichtsbehörden, in besonderer Weise qualifiziert sein müssen und in einem transparenten Auswahlverfahren auf den Weg geschickt werden. Dass deutsche Gerichte sich gerade bei dem Thema nicht mit Ruhm bekleckert haben, haben wir gesehen. In Niedersachsen, als es um die Nachfolge von Barbara Thiel ging, haben auf einmal die nationalen Gerichte die Transparenz doch mit sehr kleiner Münze ausgezahlt. Auch das ist schlecht. Und deswegen haben sich verschiedene Institutionen wie der Chaos Computer Club, wie NOIB mit Max Schrems oder eben mein Institut nochmal nachdrücklich dafür eingesetzt, dieses Amt nicht zu beschädigen und dafür zu sorgen, dass die Datenschutzaufsicht in Deutschland auch zukünftig gut und kompetent funktioniert.
Ja, ein bisschen Ironie des Schicksals. Jetzt aufgrund dieses unwürdigen Abgangs, zu dem Kelber gezwungen wird, treten eigentlich alle Verdienste in den Vordergrund, die er hatte, nicht? Also, dass er eben beharrt hat darauf, dass bei dem leidigen Thema der Patientenakte, die so lange gedauert hat, jetzt nicht in letzter Minute nun da überall die Augen zugemacht werden wegen des Datenschutzes, dass er sich, also Facebook-Fanpage der Bundesregierung, dass er sich also auch ja nicht gescheut hat, sich jetzt in seinen Aufsichtstätigkeiten gegenüber den Regierungsstellen dann auch aus dem Fenster zu lehnen. Und sodass, falls er uns zuhört, man ihm nur tröstlich zurufen kann, dass er sicherlich dann in der Nachbetrachtung als einer der, also er kommt mit Sicherheit in die Heldengalerie des Datenschutzes mit dem, was er geleistet hat und der Art und Weise, wie er jetzt dann doch auch sicherlich ein Stück weit bestraft worden ist dafür, dass er sich bei vielen Stellen unbeliebt gemacht hat. Eine Geschichte, aber da möchte ich mich zurückhalten, weil ich da selber als Prozessvertreter beteiligt war, hat er auch angepackt. Er hat sich nämlich dafür eingesetzt, dass man bei Frag den Staat, das ist jetzt quasi der Übergang auch schon zum Informationsfreiheitsrecht, dass man bei Frag den Staat nicht seinen Klarnamen und seine Postanschrift hinterlassen muss, wenn man über Frag den Staat einen IFG-Antrag stellt, so wie das dort eingerichtet ist. Denn das ist ja das Verdienst von Frag den Staat und auch das Erfolgsgeheimnis von Frag den Staat, dass sie ein Portal gebaut haben, das zweierlei leistet. Erstens, und darum sprechen wir dann gleich, dass der Bürger dort, ohne dass er sagen muss, wer er ist, einen IFG-Antrag stellen kann, dass dann eine E-Mail-Adresse generiert wird über das Portal Frag den Staat und dann geht die Anfrage dort mit dieser E-Mail-Adresse bei der betreffenden Behörde ein. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist dann halt, dass zwar mit Schwärzungen, aber dann doch sehr, sehr ausführlich auch die Antworten auf diese IFG-Anfrage dann auf der Plattform dokumentiert sind. Und eine dieser dokumentierten Anfragen haben wir uns heute angeschaut, über die werden wir dann auch noch gleich sprechen, weil wir sie interessant fanden. Bundesverwaltungsgericht. Vielleicht nochmal zum Sachverhalt. Das Bundesinnenministerium und auch andere Behörden, ungefähr so die Hälfte der Bundesbehörden, haben anonyme IFG-Anträge, die über Frag den Staat gestellt wurden, nicht beantwortet, ohne dass sie Postanschrift oder sie haben aber routinemäßig die Postanschrift des Antragstellers verlangt und damit ja auch logischerweise seinen Namen und sie ansonsten nicht beantwortet. Und diese Praxis ist dann vom Bundesdatenschutzbeauftragten beanstandet worden, mit einer Verwarnung geahndet worden nach der DSGVO, weil so der Bundesdatenschutzbeauftragte das für datenschutzwidrig erachtet hat. VG Köln hat dann zunächst dem BMI, das da gegen den Verwarnungsbescheid geklagt hat, Recht gegeben. Das OVG Nordrhein-Westfalen hat in zweiter Instanz dem Bundesdatenschutzbeauftragten Recht gegeben, in einer sehr, sehr langen, sehr, sehr ausführlichen Begründung gesagt, dass das datenschutzwidrig sei, wenn dort routinemäßig auf die Postanschrift bestanden wird. Und ja, und am Mittwoch kam es dann, Mittwoch der 20. kam es zur Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht, beim mir jedenfalls ganz vertrauten 6. Senat. Und das war für den Bundesdatenschutzbeauftragten und dessen Prozessvertreter kein besonders erfreulicher und guter Termin, weil der Revision des Bundesinnenministeriums stattgegeben wurde. Und den Rest und die Kritik und alles überlasse ich dir, Stefan.
Sehr gerne. Wir müssen noch vorausschicken, dass es bislang nur eine Pressemitteilung über dieses Urteil gibt. Die Urteilsgründe werden heftigst von uns erwartet, weil da doch sehr überraschende Wendungen sich in der Pressemitteilung finden, die nichts Gutes verheißen, die auch auf Anhieb nicht so ohne weiteres verständlich sind. Das Thema ist alt, es ist verschiedentlich auch schon von anderen Landesinformationsfreiheitsbeauftragten besprochen und auch angefochten worden. Die Forderung von informationspflichtigen Behörden zu sagen, ich will erst wissen, wer du bist, ich will deine Identität kennen, bevor ich hier irgendwas rausrücke. Und damit stellt sich dieses datenschutzrechtliche Erforderlichkeitsproblem, dass man nämlich die Frage stellen muss, warum muss die Behörde eigentlich wissen, wer diese Anfrage gestellt hat, wer diesen Informationszugangsantrag auf den Weg gebracht hat, ist es doch eigentlich vollkommen wurscht, wer das war. Nämlich die Antwort muss in allen Fällen immer dieselbe sein, nämlich die amtliche Information rauszurücken. Und dann wird häufig von den Behörden argumentiert, na ja, entweder sie sagen, wir wollen, dass hier mit offenem Visier gekämpft wird. Wenn wir als Behörde die Hosen runterlassen müssen, dann soll das auch der Antragsteller tun. Das ist eine von vornherein verfehlte Auffassung, nämlich Behörden haben eben nicht sozusagen auf Augenhöhe einen Rechtsstatus auf Augenhöhe mit den Antragstellern. Für die Antragsteller kämpfen die Grundrechte und deren, insbesondere auch deren Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und die Behörden haben eine sachliche, fachliche Funktion, eine dienende Funktion, können also nicht auf Waffengleichheit plädieren, sondern sie sollen gefälligst leisten und Transparenz herstellen. Dann fällt den Behörden manchmal noch ein, dass sie sagen, na ja, möglicherweise kostet das, was wir hier machen. Also wir wollen am Ende Gebühren adressieren können und auch durchsetzen können. Und dann müssen wir natürlich eine Chance haben, das Ganze zu vollstrecken. Das haben wir nicht, wenn wir es mit einem anonymen Antragsteller zu tun haben. Auch das Thema ist durchgekaut. Nämlich die Behörde kann natürlich entweder, nachdem sie sozusagen kostenpflichtig tätig war, Vorkasse verlangen oder sie kann einen Vorschuss verlangen oder sie kann auf andere Art und Weise ihr Kosteninteresse absichern, ohne dass sie die Identität des Antragstellers kennen muss. Jetzt kam also das Bundesverwaltungsgericht mit der bedauerlichen, etwas traurigen Entscheidung, die Berufung zurückzuweisen, zu sagen, die Erhebung der Postanschrift ist zulässig. Das dürfen die informationspflichtigen Stellen, in dem Fall das Bundesinnenministerium. Da sind eine Menge Klopper drin, würde ich sagen. Zum einen stützen sie das auf § 3 des BDSG, also die Generalklausel für Datenverarbeitung, die ist ohnehin schon verfassungsrechtlich und auch europarechtlich hoch zweifelhaft, ob man das so machen kann, mit so einer unspezifischen Norm in ein Grundrecht eingreifen. Da sagt das Bundesverwaltungsgericht, stellt euch nicht so an, das bisschen Anschrift, das tut doch nicht weh, das ist doch nur eine Datenverarbeitung geringer Intensität. Da wird man wieder sagen müssen, Freunde, wenn euch der Europäische Gerichtshof mit solchen Aussagen kriegt, wenn er das vor dir vor Augen kriegt, dann wird er euch den Hintern versohlen. Es gibt nämlich keine Grundrechtseingriffe in geringer Intensität, wo man mal irgendwas laufen lassen könnte. Da bin ich gespannt, wie das Bundesverwaltungsgericht sich in den Urteilsgründen aus der Affäre ziehen will. Genauso mit ihrer Äußerung nach dem Bundesinformationsfreiheitsgesetz seien anonyme Anträge unzulässig. Ich habe heute Morgen noch mal wirklich intensiv das BIFG von vorne bis hinten gelesen. Ich habe nichts gefunden, dass da drin stünde, anonyme Anträge seien unzulässig. Bin mal gespannt, wie Sie das begründen wollen. Und schließlich verdreht letztlich das Bundesverwaltungsgericht die Position von Antragsteller und auskunftspflichtiger, antwortpflichtiger Behörde, wenn sie sagt, naja, das BMI brauchte doch für die postalische Versendung ihres Bescheids eine Adresse. Dabei übersieht das Bundesverwaltungsgericht aus meiner Sicht jedenfalls, dass es nicht der Behörde obliegt, den Kommunikationsweg zu finden und über ihn zu entscheiden, sondern das ist Sache des Antragstellers. Und das steht auch in § 1 Absatz 2 Satz 2 BIFG, wo drin steht, begehrt der Antragsteller eine bestimmte Art des Informationszugangs, also zum Beispiel per Mail, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. Das BMI ist per Mail angeschrieben worden, das macht, fragt den Staat, typischerweise so. Sie hätten per Mail antworten müssen, es sei denn, es hätte einen wichtigen Grund gegeben, jetzt auf einmal auf Post umzustellen und dafür eine Adresse zu brauchen. Auch da bin ich total interessiert daran, wie das Bundesverwaltungsgericht an dieser Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers vorbeikommen will, dass der Antragsteller bestimmt, auf welchem Wege man kommuniziert. Und dann kommt dieser Satz in der Pressemitteilung, wo das Bundesverwaltungsgericht meint, sagen zu müssen, Zitat, bislang muss es ein Antragsteller in der Regel hinnehmen, dass die Behörde trotz eines eröffneten elektronischen Zugangs mit ihm auf dem Postweg kommuniziert. Das ist so ein dahingeworfener Satz, der in klarer Diskrepanz zu § 1 Absatz 2 BIFG steht. Also die Urteilsgründe brauchen wir dringend und wir hoffen, dass wir von total überzeugenden und überraschenden Eingebungen des Bundesverwaltungsgerichts am Ende überzeugt sein werden. Im Moment muss ich sagen, ich finde es etwas gruselig und würde mich sehr freuen darüber, wenn das Bundesverwaltungsgericht nicht nur das Informationsfreiheitsgesetz ernst nehmen würde, sondern auch und insbesondere die Datenschutzgrundverordnung und das Erforderlichkeitsprinzip. Der BFDI hat den richtigen Weg beschritten, das BMI zu verwarnen und das jetzt aus der Welt diskutieren zu wollen, wie es das Bundesverwaltungsgericht versucht, ist, ja, löst bei mir tatsächlich ein Störgefühl aus.
Also der überraschendste Satz in der Pressemitteilung auch für mich, wir haben immerhin gut 2 Stunden verhandelt, aber das kam dann nicht so herüber. Der überraschendste Satz ist in der Tat, dass nach dem IFG anonyme Anträge unzulässig sind. Das ist, also es steht ja definitiv nicht so drin. Ja. Im IFG und wie Sie das begründen wollen, da bin ich mal gespannt. Und außerdem ist das ja schon fast übergriffig, weil es ist ja hier nicht der siebte Senat, der fürs IFG zuständig ist, sondern der 6. Senat, der eigentlich überhaupt nicht fürs, der eigentlich gar kein IFG, auch gar kein IFG-Sachkunde hat und jetzt hier mal die Auslegungsarbeit am IFG gleich mit erledigt, an einer doch nicht ganz unwichtigen Stelle, weil das hat ja, also bisher, wenn man in die Kommentarliteratur schaut zu der Frage anonyme Anträge, dann liest man überall das, wie es halt ist, dass es manche Bundesländer, also manche Landesinformations- und Transparenzgesetze gibt, die Namensnennung vorschreiben und andere tun es nicht und daraus schließt man das, was wir Juristen dann immer tun, nämlich einen Umkehrschluss, dass wenn es nicht verlangt ist, dass es dann auch nicht erforderlich ist, nicht? Und jetzt zu sagen, die Anträge seien unzulässig, baut dann ja auch wieder eine zusätzliche Hürde bei diesen Anträgen. Also es ist ja nicht nur bei Frag den Staat dann so, sondern auch bei anderen Anträgen wieder eine zusätzliche Hürde auf. Ja, also beispielsweise, was ist denn beispielsweise, wenn jetzt jemand, was ja vorkommt und was zum Teil ja auch durchaus so vorgesehen ist, wenn jetzt jemand per E-Mail eine IFG-Anfrage stellt, wo man ja nicht unbedingt routinemäßig dann jetzt außer vielleicht dann seinem Namen noch seine Anschrift und weitere Personalien nennen, dann ja soll das heißen, das ist ein unzulässiger IFG-Antrag, obwohl das so nicht im Gesetz drin steht.
Und auch das ist ja hoch umstritten, also es gibt tatsächlich Landesgesetze, die die Angabe einer Adresse und eine Identifizierung verlangen, zum Beispiel das Rheinland-Pfälzische Transparenzgesetz fordert das leider. Ich habe damals in Rheinland-Pfalz gearbeitet, intensiv dagegen gekämpft und eine Entscheidung des Rheinland-Pfälzischen Verfassungsgerichts dazu erstritten, die aber leider vorsichtig gesagt enttäuschend verlaufen ist. Auch da stellt sich einfach die Frage, kann ein nationaler Gesetzgeber das Erforderlichkeitsprinzip der Datenschutzgrundverordnung aushebeln durch solche Vorgaben wie gib mal deine Postadresse an, auch wenn die für das Verfahren überhaupt nicht notwendig ist. Und da herrschen immer noch etwas merkwürdige Vorstellungen davon, von dieser Waffengleichheit, von der ich vorhin sprach, dass die Beamten traurig sind, dass sie jetzt mehr Einblick in ihre Arbeit geben müssen. Aber dann wollen sie doch wenigstens wissen, wer da fragt. Im Hintergrund steht natürlich immer die Thematik auch, dass Menschen sich möglicherweise eingeschüchtert fühlen, wenn sie mit Klarnamen solche Nachfragen stellen und dass dann möglicherweise einfach weniger Anfragen gestellt werden. Also unser Staat weniger transparent, auch weniger kommunikativ und weniger diskursiv wird. Und das wollen wir alles nicht. Ja. Trotzdem diese etwas wirklich überraschenden und merkwürdigen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte. Insofern, wir warten mal auf die Urteilsgründe und vielleicht wird uns dann auch klar, dass das alles eine Ordnung hat.
Genau, und dann sprechen wir vielleicht als nächstes über den schon von mir ganz kurz angetippten Fall, den wir bei Frag den Staat dokumentiert gefunden haben, wo wir einen Hinweis, vielen Dank für den Hinweis, bekommen haben. Ein Fall, der mit dem Bundesverfassungsgericht zu tun hat, Stefan.
Ja, absolut. Ein spannender Fall. Du sagtest es, Nico, auf den wir hingewiesen wurden, wo auch im Wege der Informationsfreiheit Zugang verlangt wurde zu Unterlagen von einem Fachgespräch, das zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte stattgefunden hat. Es gibt diesen Austausch zwischen den obersten Gerichten regelmäßig, auch zwischen nationalen und europäischen Gerichten, sei es der Europäische Gerichtshof, sei es wie hier der EGMR. Da tauscht man sich aus, das heißt, da fahren dann Richter von einer Stelle an die andere Stelle, man trifft sich, man setzt sich zusammen und es werden auch tatsächlich Fachgespräche geführt, die sind auch vorbereitet, das heißt, die Richter haben dann Vorträge oder Stellungnahmen vorbereitet und ein wissbegieriger Bürger hat gesagt, das würde ich gerne mal sehen, was da so besprochen wird und hat das Bundesverfassungsgericht gebeten, doch mal Unterlagen rauszurücken, insbesondere die schriftlichen Positionierungen, die schriftliche Stellungnahmen, die dort von einem Richter des Bundesverfassungsgerichts vorgetragen wurden und die auch tatsächlich vorgelegen haben. Das weiß man deswegen, wenn man sich die Korrespondenz mit dem Bundesverfassungsgericht und dem Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit anschaut, der unterstützend hinzugezogen wurde, weil diese schriftlichen Ausarbeitungen des Richters des Bundesverfassungsgerichts vorab den Dolmetschern für dieses Gespräch überlassen wurden. Also es gab tatsächlich amtliche Informationen in dem Bereich, es lagen schriftliche Informationen vor. Und die hätte man eigentlich unschwer einfach rausgeben können, wollte man aber nicht. Und das ist das, was an dem Fall spannend ist. Das Bundesverfassungsgericht macht zu und sagt, nö, wir geben mal nichts raus.
Vielleicht kurz, nur weil du jetzt, weil du schon den Bundesdatenschutzbeauftragten ins Spiel gebracht hast, kurz zu dem, wie das gelaufen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer längeren Stellungnahme, über die wir gleich sprechen werden, die zu finden ist bei Frag den Staat, begründet, warum es gar nichts herausgibt. Daraufhin hat sich der IFG-Antragsteller Hilfesuchen an das, das ist so förmlich geregelt im IFG, dass das dann die Möglichkeit besteht, sich Hilfesuchen an den Bundesdatenschutzbeauftragten zu wenden, der allerdings keinerlei Möglichkeiten hat, also der kann jetzt nicht einen Bescheid erlassen, dass das Bundesverfassungsgericht herausgabepflichtig ist, der kann nur, das nennen die, glaube ich, Vermittlungsverfahren, also der versucht dann so eine Art Schlichter zu spielen dort, hat sich jedenfalls in einigen Punkten auch durchaus kritisch dann mit dem, worüber wir gleich sprechen, den Verweigerungsgründen, die das Bundesverfassungsgericht ins Feld geführt hat, auseinandergesetzt, allerdings ohne Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht ist bei seinem Standpunkt geblieben, sodass jetzt dann, dass das jetzt final ist, also trotz Einschaltung des Bundesdatenschutzbeauftragten, meint das Bundesverfassungsgericht hier nicht informationspflichtig zu sein. Und ob es da mal, wir haben jetzt keinerlei Insiderkenntnisse, ob es da mal vielleicht sogar ein Gerichtsverfahren gibt oder nicht. Ja, und jetzt aber dann zu den Gründen, weil die sind interessant.
Ja, die sind wirklich interessant. Karlsruhe gibt sich sehr, sehr große Mühe, diese amtlichen Informationen nicht rausrücken zu müssen, beruft sich im Wesentlichen auf eine Vertraulichkeit dieser Unterlagen und zieht dann alle Register. Also alles, was Ihnen so einfällt, wird zur Begründung herangezogen. Und manche Sachen treiben einem wirklich ja die Schamesröte ins Gesicht, dass unser so geschätztes Bundesverfassungsgericht sich auf solche Standpunkte stellt. Zum Beispiel berufen sie sich auf den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung, der hier einschlägig sei und der die Herausgabe der Unterlagen, also es geht wie gesagt nicht um Staatsgeheimnis, sondern es geht um inhaltliche Stellungnahmen zu verfassungsgerichtlicher Tätigkeit, die jetzt auch nicht sozusagen hochheimlich einzustufen wäre.
Das waren so Themen wie Klimaklagen, nicht, über die sich unterhalten haben, nicht?
So ist es. Also auch Themen, die sozusagen, auch wo auch ein hohes Interesse besteht, welche Überlegungen man sich da in den Gerichten macht. Und jetzt beruft man sich auf den ohnehin rechtlich zweifelhaften Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung, der schon deswegen nicht passt, weil das Bundesverfassungsgericht offensichtlich nicht sich auf eine irgendwie geartete, verfassungsrechtlich abgesicherte exekutive Eigenverantwortung berufen kann. Dieses Modell, dieses Konstrukt hängt zusammen mit dem Thema Gewaltenteilung und der parlamentarischen Kontrolle der Regierung, also der Exekutive. Dort hat man, auch hat das Bundesverfassungsgericht in seiner ständigen Rechtsprechung, den Regierungen einen gewissen unüberwachten, nicht parlamentarisch kontrollierten Bereich zugestanden, wo es darum geht, sozusagen höchst politische Entscheidungen nicht, jedenfalls nicht zu früh offenbaren zu müssen und bestimmte Regierungsabläufe zunächst mal vertraulich behandeln zu dürfen. Warum jetzt Karlsruhe auf die Idee kommt, auch von diesem Topos profitieren zu können, bleibt mir auch nach Lektüre der Gründe schleierhaft. Weiter wird gesagt, na ja, das Informationsfreiheitsgesetz sei ja bloß einfaches Recht, sagt das Bundesverfassungsgericht, und deswegen dürften sich aus dem Recht der Informationsfreiheit keine weitergehenden Eingriffe rechtfertigen lassen als im Rahmen der Gewährleistung der mit Verfassungsrang ausgestatteten parlamentarischen Kontrolle. Solche Sätze sind mehrfach wirklich schädlich. Zum einen, es geht natürlich nicht um Eingriffe, die gerechtfertigt würden. Wenn Karlsruhe meint, es sei ein Eingriff in ihre, was denn, Freiheit, wenn sie transparent sein müssten und einem Bürger Auskunft geben müssen, das hat nichts mit Grundrechtseingriffen zu tun. Ja, das ist völlig
Transparenz wird als Eingriff verstanden. Das ist,
bemerkenswert. Ja. Das tut weh, wenn unser geschätztes Bundesverfassungsgericht sich so vergreift. Ein Bürger möchte gerne wissen, was sich dort tut. Und das Bundesverfassungsgericht beruft sich auf seine Grundrechte. Ja. Gegenüber dem Bürger. Was soll das? Das ist also wirklich nicht gut. Ja. Es wird auch übrigens übersehen, dass natürlich die Informationsfreiheit auch verfassungsrechtliche Relevanz und Absicherung hat, nämlich in Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes. Da ist das Grundrecht eines jeden Bürgers, einer jeden Bürgerin, sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu unterrichten. Und es ist eine ganz traditionelle, inzwischen schon gute, auch gut begründete Argumentation zu sagen, in dem Moment, in dem es Informationszugangsgesetze gibt, auf Bundes- oder Landesebene, werden die Akteninhalte zur allgemein zugänglichen Quelle und dann kann halt jeder Bürger zugreifen im Rahmen des einfachen Gesetzes, nämlich des Informationsfreiheitsgesetzes. Und damit haben wir eine verfassungsrechtliche Verankerung, die Karlsruhe hier einfach übergeht. Was fällt Ihnen noch so ein in Ihrem bunten Blumenstrauß der Verweigerungsgründe? Sie berufen sich auf die notwendige Vertraulichkeit internationaler Verhandlungen. Jo, herzlichen Glückwunsch. Ja, also das war jetzt kein Friedensabkommen, das da geschlossen werden konnte, oder kein Nicht-Angriffspakt, sondern man hat sich halt unter Kollegen nett unterhalten, ja, und mal ein paar Themen abgeklappert. Das soll jetzt auf einmal eine internationale Verhandlung gewesen sein? Ich weiß es nicht. Oder sie berufen sich auf die Vertraulichkeit der Beratung von Behörden nach § 3 Bundesinformationsfreiheitsgesetz. Schöne Grüße, ihr seid auch keine Behörde. Ja, worum geht's denn? Es geht darum, dass ein Richter ja an der Meinungsbildung für das Organ, für die verschiedenen Organe teilnimmt. Das hat noch nicht mal irgendeine Verbindlichkeit für das Bundesverfassungsgericht. Die müssen jetzt nicht in Zukunft diese Position in den einschlägigen Entscheidungen vertreten, sondern das sind mehr oder weniger unverbindliche Positionierungen. Ist also auch nichts Hochnotheimliches. Und es hat übrigens auch nichts mit der richterlichen Unabhängigkeit zu tun, in die eingegriffen würde, wenn die sich da in die Karten schauen lassen müssen. Nämlich bei solchem Austausch wird natürlich nicht sozusagen auf richterlicher Ebene mit der dafür gedachten Unabhängigkeit diskutiert. Letztlich beruft sich das Bundesverfassungsgericht darauf, dass man sich ja ganz bewusst in vertraulichem Rahmen unterhalten würde in diesem europäischen Entscheidungsverbund. Und da kann ich als früherer auch Informationsfreiheitsbeauftragter nur sagen, es gibt nicht diese Selbsttitulierung von Behörden zu sagen, ja, wir haben aber ganz bewusst einen vertraulichen Rahmen gewählt. Was vertraulich ist und was nicht vertraulich ist, steht in den Gesetzen drin. Das steht im Informationsfreiheitsgesetz drin, was zugänglich ist und was nicht. Und da gibt es kein Selbstermächtigungsrecht von Stellen, von amtlichen Stellen zu sagen, wir behalten das jetzt mal lieber für uns. Also das ist wirklich nicht schön und macht für mich den Eindruck, dass es letztlich eher um Geheimniskrämerei geht. Letzter Gesichtspunkt, als hätte das nicht alles schon genügt an Peinlichkeiten, beruft sich das Bundesverfassungsgericht auf das Erstveröffentlichungsrecht des Urhebers nach § 12 Urhebergesetz. Jetzt kommt man also noch mit der Überlegung, dass der vortragende Richter beim gegenüber dem EGMR ja ganz besonders intelligente Dinge mit Schöpfungshöhe von sich gegeben hätte. Und er als Urheber sei ja geschützt. Das ist schon deswegen unreflektiert, weil er natürlich als Richter dort unterwegs war, funktional und nicht als privater Rechtsgelehrter. Er wird ja auch seine Entscheidungsgründe am Bundesverfassungsgericht nicht mit Urheberrecht belegen wollen. Ja, und das passt alles vorne und hinten nicht zusammen. Und da kann man nur sagen, Freunde, Bundesverfassungsgericht ist ein Bürgergericht, kämpft dafür, anerkannt zu werden und hat einen hohen, wirklich einen guten Ruf und macht dann hier so kleinkrämerisch einen auf Geheimnisträger. Das leuchtet mir nicht ein. Das macht mich auch wirklich, ich glaube, man merkt es auch, unzufrieden mit dem Gericht, das hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt.
Also das Urheberrecht ist natürlich, das stößt mir auch ganz besonders auf von all dem, was du genannt hast, weil das heißt ja zweierlei. Das heißt ja, erstmal behauptet man, das Urheberrecht stehe entgegen. Und zweitens sagt man dann auch noch, also die Urheber sind nicht einverstanden. Ja, also warum soll denn eigentlich ein Richter, der ja jetzt dort eben nicht Privatier ist und der dort ja im Rahmen seiner Aufgaben das auch macht, warum soll der eigentlich verfügungsbefugt sein darüber, was er, also wie so ein, also wie wenn du und ich irgendwie ein Manuskript schreiben, darüber, ob das in die Öffentlichkeit gelangt oder nicht, oder berlinerisch gesagt, was fällt ihm eigentlich ein zu sagen, dass das geht keinem was an, ich bin der Urheber und behalte das bei mir.
Letztlich haben wir eine Situation, wo er ganz offensichtlich in seiner gut alimentierten Funktion unterwegs ist. Also er wurde schon für das Nachdenken und auch für den Vortrag vom Steuerzahler vergütet und möchte sich aber offensichtlich die Chance offen halten, das, was er dort vorgetragen hat, noch privat irgendwo in einer Zeitschrift, in einem Aufsatz oder irgendeinem schönen Erinnerungsband zu veröffentlichen, unter der Berufung darauf, dass es ja seine geistige Leistung gewesen sei. Darüber würde ich wirklich mal nachdenken als Verfassungsrichter, ob das so ganz ins Bild rennt.
Aufgefallen ist mir noch zu guter Letzt auch die Passage, wo man begründet, warum man den vertraulichen Rahmen braucht. Da spricht man dann von dem Verbund der Gerichte. Also damit meint man sich selbst. Und dann den EuGH und EGMR. Und deswegen müsse man doch, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne dass da störende IFG-Anträge einem dazwischenfunken, auch Reden halten können. Dabei ist mir aufgestoßen, deshalb, weil ich da gleich an zwei Verfahren gedacht habe, die seit Jahren beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte liegen, wo wir der Meinung waren, dass das Bundesverfassungsgericht dann das in beiden Fällen mit sehr kurzer Begründung Verfassungsbeschwerden zurückgewiesen hat, dass Menschenrecht auf effektiven Rechtsschutz verletzt hat. Also sprich, es gibt Verfahren, wo die beim EGMR, das ist gar keine Besonderheit jetzt dieser beiden Verfahren, bloß deswegen fiel es mir gleich ein, dass wir sie selbst haben. Es gibt also Verfahren, wo der EGMR und es gibt auch Verfahren, wo der EuGH Entscheidungen und Standpunkte des Bundesverfassungsgerichts zu überprüfen hat. Und da ist es natürlich schon ein bisschen seltsam, wenn dann das Bundesverfassungsgericht sagt, also wir sind hier ein Verbund und wir müssen hier irgendwie uns untereinander abstimmen, weil das ja völlig verkennt, dass ja eigentlich aus Sicht des Bürgers, der sich möglicherweise erfolglos ans Bundesverfassungsgericht gewandt hat und dann noch sein Glück beim EGMR sucht, ja eigentlich der EGMR dann die quasi höchste, allerhöchste Instanz ist, um sich gegen, ja, soll ja mal vorkommen, dass das Bundesverfassungsgericht auch falsche Entscheidungen trifft, um sich gegen falsche Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Wehr zu setzen.
Letztlich wird damit gesagt, wir schwimmen alle in einer Suppe. Und das stimmt aber eben nicht. Ja, und das weckt natürlich noch stärker das Interesse der Bürgerinnen und Bürger, wenn man sieht, dass ein Organ, ein staatliches Organ wie das Bundesverfassungsgericht, mal bei einem übergeordneten Gericht nachfragt, wie ist denn so eure Auffassung zu verschiedenen Themen und wie kommen wir denn uns nicht ins Gehege? Ja, das ist fördert auch nicht unbedingt das Vertrauen in die Institution, die mit großer Klarheit eigene Kompetenzen haben, ganz klar abgegrenzte Entscheidungszuständigkeiten und die nicht im Vorfeld irgendwelche Absprachen treffen sollen, wie denn möglicherweise der ein oder andere Konflikt, der natürlich zulasten des Bundesverfassungsgerichts ausgehen muss, weil die anderen Gerichte übergeordnet sind, wie man solche Konflikte vermeiden könnte. Also nicht schön, unter verschiedenen Gesichtspunkten eher schwierig.
Wer sich für den Fall interessiert, er ist auf dem Portal Frag den Staat für jedermann abrufbar. Lektüre auf jeden Fall empfohlen. Ich glaube, Stefan, wir sollten mal ein Wrap-up machen an dieser Stelle. Ja, und haben wir heute einen guten Bogen geschlagen von österlichem hochaktuellem und dann uns sehr stark wieder einmal in das spannende Feld des Informationsfreiheitsrechts begeben, so dass eigentlich unsere drei Hauptplayer, das sind ja nun mal das IFG, das Datenschutzrecht und das Bundesverfassungsgericht, alle in dieser Folge vorgekommen sind. Und damit bleibt uns dann für heute nichts anderes übrig, als alles das zu wünschen, was man zu Ostern wünscht, also frohe Ostereier oder whatever. Und bis zum nächsten Mal.
Alles Gute. Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.